Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Karfreitag. Oh, da machen manche Leute wirklich schon das Kreuz, weil sie sagen, was ist das für ein Gott, der es zu sowas kommen lässt, dass angeblich sein Sohn dann am Kreuz stirbt? Was ist das für ein Gott, der Menschenopfer fordert? Dieser Frage will ich nachgehen. Was ist das für ein Gott und wie ist Gott eigentlich? Also mal ganz plakativ, was hat Gott an Karfreitag gefühlt? Darum geht's in dieser Predigt. Ich werde auf zwei Bilder verweisen und ja, jetzt kommt ein Satz, auf den habe ich schon 5 Jahre lang gewartet, dass ich den sagen darf. Ich habe ihn in die Links dazu in die Shownotes gepackt. Ha! Was für eine Phrase. Ich habe Ihnen die Links dazu in die Shownotes gepackt. Also, ich habe die beiden Bilder in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge verlinkt, sodass Sie sie sich mal anschauen können. Auch die Predigt, auf die ich verweise, die Predigt eines Kollegen, diese Wutpredigt, um die es da geht, habe ich auf der Homepage der Kirchengemeinde Hildritzhausen verlinkt, auf der Sonderseite zur Karfreitagspredigt. Vielleicht finden Sie das dann noch. Es ist der Podcast Christoph Predigt und darin ist es die Folge Stocksauer, stinkwütend. Aber genug der Vorrede. Was für ein Gott zeigt sich uns da am Karfreitag? Wollen wir den noch? Ist das wirklich unser Gott, der sowas zulässt? Darum geht's. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Und dann noch gesegnete Ostern. Karfreitag ist der Tag des Kreuzes, liebe Gemeinde. Jesus ist am Kreuz gestorben. In einem Schauprozess haben sie ihn verurteilt und dann hingerichtet. Und so ist das Kreuz sozusagen das Logo für den christlichen Glauben geworden, das Erkennungszeichen schlechthin für das Christentum. Es ist keine Nebensache. Es ist eine ganz zentrale Sache, ein zentraler Glaubenssatz. Jesus ist für uns gestorben und auferstanden. Das gehört zum Kern unseres Glaubens. Und wir kennen alle die Bilder vom Kruzifix und sehen sie auch hier in der Kirche vor uns. In den 70er Jahren hat man sich entschlossen, das Kruzifix vom Altar wegzunehmen und an die Seite zu hängen, hier und dafür hier vorne auf den Altar das Kreuz zu machen, an dem der Auferstandene nicht mehr hängt, weil er auferstanden ist. Aber wir kennen diese Bilder und wir kennen die Kruzifixe. Jesus hängt am Kreuz, er leidet erbärmlich, er stirbt. Ich frage mich da, und Gott, sein Vater, was hat der da eigentlich gemacht? Was hat er gedacht? Was hat er gefühlt? Ich meine, es war ja sein Vater. Es ist sein Vater. Wie können wir uns das vorstellen? Und da haben sich immer wieder Leute Gedanken gemacht. Im Gesangbuch lesen wir zum Beispiel das Lied »Du großer Schmerzensmann«, vom Vater so geschlagen. Aber ist das wirklich so, dass der Vater ihn geschlagen hat? Auch in neueren Liedern, sehr beliebt, in Christ Alone, das ist da gerade mal so 20 Jahre alt, da heißt es, dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand. Im englischen Originaltext ist es noch viel deutlicher, dass es um die Satisfaktionslehre geht an dieser Stelle. Saß Gott also im Himmel, so mit verschränkten Armen, und sagte sich, ich bin zornig auf die Menschen, aber jetzt empfinde ich Genugtuung. Es ist eine schlimme Sache für Jesus, aber das musste sein. Dachte Gott so? Warum ist die Antwort auf diese Frage wichtig? Weil sich gerade an Karfreitag Gottes wahres Ich zeigt. Und wer ist Gott tatsächlich? Was ist sein wahres Ich? Wenn wir sagen, Gott ist Liebe, war denn das Kreuz ein Liebesbeweis? Viele Leute sagen sich, und ich höre das ab und zu, also einen Gott, der ein Menschenopfer fordert, damit er wieder zufrieden ist, damit sein Zorn Genugtuung findet, so einen Gott brauche ich nicht. Und manchmal sagen die Leute Ja zu Jesus, der gelitten hat, aber Nein zu Gott. Also das Ganze ist zumindest sehr befremdlich. Was hat Gott gefühlt, als Jesus am Kreuz hing? Um das zu beantworten, will ich doch einen kleinen Umweg machen, will eine andere Geschichte von einem Vater und seinem Sohn anschauen. Es ist die Geschichte von Abraham. Von ihm wird erzählt, im ersten Mosebuch, im Kapitel 22, dass Gott von ihm verlangt hat, opfere mir deinen Sohn Isaak. Und hören Sie, der Karfreitag ist eigentlich schlimm genug, gell? Und dann fragt man sich, muss das jetzt sein, dass auch noch diese Geschichte kommt? Gott fordert ein Opfer, der Sohn soll geopfert werden. Muss das sein? Das ist eine furchtbare Geschichte. Und es ist auch vollkommen unverständlich für normal denkende Menschen, dass Gott sowas überhaupt befehlen kann. Keine Frage. Und vielen Leuten geht so, weiß nicht, wie es ihnen geht, wenn sie diese Geschichte hören, dass sie sofort auf Abwehr sind, ja, und das fern von sich halten und alle Stacheln aufstellen. Naja, zu Recht. Aber dennoch, ich glaube halt, dass diese Geschichte hier entscheidend weiterhilft. Es ist halt dann eine Herausforderung, die inneren Widerstände mal zu überwinden, damit wir entdecken können, was da eigentlich los war zwischen Abraham und Isaak. Ich empfehle allen, denen bei dieser Geschichte von Isaaks Opferung oder man sagt auch Isaaks Bindung, das Messer in der Tasche aufgeht, den allen empfehle ich, eine Predigt anzuhören von meinem Kollegen Christoph Fischer, der ist in Nebringen seit einem halben Jahr etwa. Und der hat eine Wutpredigt gehalten über genau diese Geschichte vor wenigen Wochen. Stocksauer, stinkwütend heißt diese Predigt. Gibt es als Podcast Christoph Predigt. Ich habe es auch auf der Homepage verlinkt, wer das sich mal anhören möchte. Aber sehen Sie, ich glaube, wenn man das schafft, mal seine Vorbehalte zu überwinden und in diese Geschichte doch mal ein bisschen reinzugehen und einfach zu sagen, will mal sehen, ich glaube, dann kann man doch einiges entdecken. Ich will jetzt mal schauen, wie diese Geschichte erzählt wird. Und ich will mir nicht so sehr anschauen, was da zwischen Gott und Abraham läuft. Ich will mir anschauen, was zwischen Abraham und Isaak läuft, wie das ist. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster oder über die Kanzel und sage, keine andere Vater-Sohn-Geschichte in der Bibel wird so intensiv beschrieben wie diese hier. Das ist schon auffallend. Gott sagte am Anfang zu Abraham, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn. Und dann geht Abraham los, nimmt seinen Isaak und nimmt zwei Knechte mit. Sie gehen dann ein paar Tage lang und am dritten Tag geht dann Abraham und Isaak alleine weiter. Die Knechte bleiben zurück. Und Abraham sagt Isaak, trag das Holz, was wir brauchen für ein Brandopfer. Und das heißt, er legt es auf seinen Sohn. Und dann dieser Satz, und gingen die beiden miteinander. Der kommt ein paar Zeilen später wörtlich nochmal, und gingen die beiden miteinander. Das ist also im Deutschen holprig und im Hebräischen auch. Es ist völlig ungewöhnlich, das ist ja doppelt gemoppelt, die beiden miteinander. Und es wird nicht variiert, da kommt nicht beim zweiten Mal und dann gingen sie miteinander weiter oder so. Nein, und gingen die beiden miteinander, sodass es enger gar nicht geht. Und dann wird erzählt, wie sie miteinander reden und Isaak seine Fragen stellt und Abraham ihm antwortet. Mir geht es jetzt gerade gar nicht um die genauen Diskussionen, die die beiden hatten, sondern ich lese hier und sehe, dass jedes Mal, wenn Isaak etwas sagt, sagt er, mein Vater. Und jedes Mal, wenn Abraham etwas sagt, sagt er, mein Sohn. Also wenn Leute sich normal unterhalten, Vater und Sohn, dann brauchen sie nicht in jedem Satz sagen, mein Vater und mein Sohn. Aber hier ist es so, 9-mal kommt das in diesen wenigen Zeilen. Und es wird nur ein einziges Mal abgekürzt, dass es heißt, nicht mein Sohn, sondern also sein Sohn, sondern ihn. Es wird sonst gar nie abgekürzt. Wo es nur geht, wird ausformuliert, mein Sohn oder mein Vater. Also hier wird eine ganz, ganz innige Verbindung, Beziehung zwischen Abraham und Isaak beschrieben. Nirgendwo so eng wie hier in dieser Geschichte. Das fällt mir schon auf. Und wissen Sie, ich habe Ihnen diesen Zettel heute Morgen geben lassen, wo ein Bildle drauf ist von Abraham mit seinem Sohn Isaak. Sie haben sicherlich die Bilder vor Augen, diese ganz dramatische Stelle, wo Abraham gerade sein Messer zieht und die Hand in die Luft reckt und seinen Sohn schlachten will, wie Gott es gesagt hat. Und dann fällt ihm ein Engel in den Arm und sagt, halt, stopp. Das ist natürlich dramatisch. Ganz anders hier. Ein Bild, das etwas über 100 Jahre alt ist, aus einer amerikanischen Kinderbibel. Eine Kinderbibel, ich weiß nicht, wer der Maler war, das stand nicht im Buch drin. Und ganz anders wird Abraham hier gezeigt mit seinem Isaak. Also ist vielleicht doch pädagogisch sinnvoll, es ist ja eine Kinderbibel, gell? Aber da sehen Sie, wie Abraham seinen Sohn in den Armen hält. Eigentlich presst er ihn schützend an sich, birgt ihn. Und Isaak birgt seinen Kopf an Abrahams Schulter. Und Abraham blickt hinauf zum Himmel. Und ich frage mich, was denkt Abraham da? Was will dieser Blick zum Himmel sagen? Auf jeden Fall sehe ich in diesem Blick, dass Abraham denkt, das ist mein geliebter Sohn, das ist mein Isaak. Und vielleicht ist da auch ein bisschen etwas von einem Nein drin in diesem Blick. Nein, das soll nicht sein. Vielleicht ist es auch nachdem der Engel erschienen ist. Ich gebe ihn nicht her. Ein sehr emotionales Bild. Nicht so dramatisch wie die anderen Bilder, ich sage mal die normalen Bilder, die wir kennen von dieser Geschichte, aber sehr emotional. Abraham ist hier der liebende Vater, der innig mit seinem Isaak verbunden ist. Und trotzdem, dass Abraham Gott gehorcht und das Messer erhebt, hier sehen wir, dass es ihn absolut nicht kalt lässt, sondern dass es ein ganz großes Leiden in ihm gibt. Und das sehe ich hier auch in diesem Blick. Sehen Sie, so wird diese Geschichte erzählt mit Abraham, der ein liebender und leidender Vater ist. Wenn man es schafft, mal einen Augenblick lang diese Geschichte zwischen Gott und Abraham beiseite zu lassen, dann sieht man die Geschichte von einem Vater und seinem Sohn, die inniger nicht verbunden sein könnten. Sehen Sie, und jetzt gehe ich wieder zum Karfreitag zurück, weil im Grunde hat sich diese Geschichte ähnlich wiederholt. Da gibt es so viel, was einen erinnert, wenn man die eine Geschichte liest, an die andere Geschichte. So viel zwischen Abraham und Isaak und Jesus auf dem Weg ans Kreuz. Von Isaak heißt es, dein einziger Sohn. Und Jesus wird immer beschrieben als Gottes einziger Sohn. Von Isaak sagt Gott zu Abraham, der Sohn, den du lieb hast.
Und über Jesus sagt Gott, das ist der, den ich lieb habe. Abraham geht mit Isaak ins Land Moria auf einen Berg. Das ist nichts anderes als Jerusalem, in dem es den Hügel Golgatha gibt. Und sie laufen 3 Tage lang, so wie Jesus am 3. Tag dann auferstanden ist. Es ist sogar so, dass Isaak das Holz trägt für den Brandopferaltar. Und Jesus trägt das Holz, an dem er gekreuzigt wird. Und dann ist es so, dass in der Geschichte mit Isaak und Abraham plötzlich dieser Widder da ist, den Abraham dann stellvertretend für seinen Sohn opfert. Und wir wissen, Jesus ist stellvertretend für uns gestorben, hat sich selbst zum Opfer gemacht. Da gibt es so viele Parallelen und das fällt richtig auf. Das ist ganz außergewöhnlich. Aber dann stellt sich doch die ganz große Frage, wie wir wissen, wie Abraham zu Isaak steht, aber wie steht denn Gott Vater zu seinem Sohn Jesus? Wie steht er zu Jesus am Kreuz? Ist das auch so wie bei Abraham, dass Gott seinen Sohn innig liebt und mitleidet? Aber da sagt man sofort, Moment, Moment, Gott ist doch der, der das Opfer fordert, oder? Von Abraham hat er es gefordert. Und Jesus hat doch selbst immer wieder gesagt, der Menschensohn muss sterben. Und hinter diesem Muss steckt Gott, das ist ein göttliches Muss. Da ist doch der Gottes Zorn, der am Kreuz sein Ende findet, wie es in dem Lied heißt, in Christ Alone. Und da war auch noch dieses Gebet von Jesus, in dem Jesus gebetet hat, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber das heißt, es ist ein Kelch von Gott. Und dann hat Jesus am Kreuz gebetet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, was hat das denn alles mit Gott gemacht? Wo sehen wir denn Gott beim Leiden und Sterben seines Sohnes? Und da fällt auf, in dieser Passionsgeschichte sehen wir ganz wenig von Gott. Es wird erzählt, wie es Jesus gegangen ist und was er durchgemacht hat, aber von Gott wird ganz, ganz wenig erzählt. Jedoch, die ganze Zeit über kann eigentlich kein Zweifel daran stehen, wie Gott zu Jesus steht. Ich meine, es gab einen Weg ans Kreuz und es gab diese Jahre davor, in denen Jesus unterwegs war. Und das fängt doch schon mit der Taufe an. Bei der Taufe kam dann diese Stimme vom Himmel, die gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn Sie jetzt zu Hause sagen, das will ich in der Bibel lesen, dann lesen Sie in der Lutherbibel, das ist mein lieber Sohn. Aber wörtlich steht da, das ist mein geliebter Sohn. Und das wird wiederholt bei der Geschichte der Verklärung, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Also es gibt gar keinen Zweifel, wie diese Vater-Sohn-Beziehung gestaltet ist. Damals bei Abraham, als Abraham das Messer schon in der Hand hatte, da sagte dann der Engel des Herrn, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Und das hat Paulus gelesen. Und hat darin Jesus wiedergefunden und seinen Vater und hat in seinem Brief an die Römer geschrieben über Gott, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie Abraham, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie es Abraham befohlen war. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und Jesus selbst war sich dessen bewusst. Er redet von Gott als seinem Vater. Er weiß sich mit seinem Vater in Liebe verbunden. Das merken Sie, wenn Sie reinschauen in die Bibel und dann hören, wie Jesus sagt, zum Beispiel im Johannesevangelium, der Vater liebt mich und ich liebe den Vater. Jesus weiß, dass Gott bei seinem Leidensweg dabei ist und Gott nicht wegschaut und nicht einfach verschwindet. Es war so bei der Verhaftung, als Jesus verhaftet wurde. Die Jünger haben Jesus verteidigen wollen, eigentlich nur einer, glaube ich, Petrus. Aber der wollte ihn verteidigen und dann sagt Jesus zu ihm, Sie kennen das, steck dein Schwert zurück in seine Scheide und dann? Meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? Das weiß Jesus, das würde so geschehen. Jesus ist auch gewiss, dass Gott ihn nicht im Tod lassen wird. Denn als Jesus verhört wird vor dem Hohen Rat, da sagt er zu den Leuten um ihn herum, von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Gott war bei Jesus auf seinem Leidensweg. Die beiden, Vater und Sohn, waren in Liebe verbunden. Und ich sage Ihnen, Gott hat nicht seinen Sohn geschlagen, wie es im Gesangbuch steht. Er hat darunter gelitten, dass die Menschen ihn geschlagen haben. Und deswegen habe ich Ihnen dieses andere Bildle auf die Rückseite kopiert, das Sie da haben. Das ist auch was sehr Außergewöhnliches. Gott als Vater, als Gott König mit seinem toten Sohn im Arm. Ich habe dieses Bild auf dem Hersberg entdeckt. Da ist ein altes Kloster, jetzt eine Bildungsstätte von den Palutinern. Da war ich mal bei einer Fortbildung, gehe dann in die Hauskapelle und stehe unvermittelt vor dieser Gestalt hier, von dieser Figurengruppe. Gott, Vater, hält seinen gestorbenen Sohn in den Armen. Das ist eine Kopie, aber das ist eine Kopie, sagten die Kunsthistoriker, von einem Werk aus der Riemenschneiderschule, also dann 16. Jahrhundert. Und es ist eine sehr, sehr gute Kopie. Und ich sage Ihnen, ich bin vor dieser Figurengruppe gestanden und ich habe noch nie in meinem Leben so etwas gesehen. Und ich habe schon einiges gesehen. Ich habe schon viele Kirchen angeschaut. Und ein bisschen kenne ich mich auch aus in der Materie. Aber das habe ich noch nie gesehen. Man nennt das übrigens einen Gnadenstuhl, weil in älteren Darstellungen davon Gott auf einem Thron sitzt. Deswegen Gnadenstuhl. Aber diese Darstellung, die ist wirklich außergewöhnlich, weil Gott, der Vater, ist traurig. Er trauert um seinen toten Sohn. Und wissen Sie, das trifft's doch genau. Da ist nicht ein zorniger Gott, der mit verschränkten Armen dasteht und sagt, ich will ein Opfer. Das ist falsch. Sondern da ist ein Vater, der mitleidet. Als die ersten Christen das den Griechen erzählt haben, dass Gott mitleidet und mitgelitten hat, da haben die Griechen die Christen ausgelacht. Und haben gesagt, das ist ja sowas von lächerlich, was ihr da erzählt. Gott kann doch gar nicht leiden. Kein Gott leidet. Für die von Ihnen, die gern mit Fremdwörtern um sich werfen, so wie ich, das nennt man in der Theologie das Apathie-Axiom. Also sympathisch kennen wir. Apathisch, wenn jemand apathisch ist, dann reagiert er gar nicht mehr, dann ist er nicht leidensfähig. Und Axiom ist eine grundlegende Entscheidung. Die grundlegende Entscheidung, dass ein Gott nicht leidet, ganz gewiss nicht, das haben die Griechen für alle ihre Götter getroffen. Und dann kommen die Christen zu ihnen und sagen, nee, unser Gott leidet mit. Das war völlig unverständlich. Und man muss sich dann den Einwand gefallen lassen, dass man sagt, ja, aber Moment, ja, der wollte doch, dass es so kommt. Was erzählst du mir, dass er leidet? Ja, Gott hat Jesus nicht verschont. Er wollte, dass Jesus diesen Weg bis zum bitteren Ende geht. Das merkt man an vielen Stellen. Also denken Sie zum Beispiel an das Abendmahl. Da sagt der Pfarrer immer die Einsetzungsworte, der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, mit seinen Jüngern zu Tische saß. Und es ist doch völlig klar, was das heißt, oder? Verraten, das war Judas. Naja, aber wissen Sie, das kann man auch anders übersetzen. Paulus, der diesen Satz aufgeschrieben hat, hat eigentlich ein anderes Wort für Verrat und Verraten. Was hier eigentlich, man müsste das schon besser übersetzen und müsste dann sagen, der Herr Jesus in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, nämlich nicht von Judas, der war nur eine Figur, sondern von Gott, ausgeliefert von Gott. Das stimmt also. Warum wurde Jesus nicht verschont? Gott wollte in den tiefsten Tiefen des Menschseins bei den Menschen sein. Gott wollte das selber durchleben. Gott wollte selber diesen Tod sterben. Das kann ich sagen, weil wir an die Trinität glauben. Abraham hat seinen Sohn nicht geopfert. Gott sei Dank. Aber Gott hat seinen Sohn geopfert. Um unsretwillen. Gott sei Dank. Damit wir leben, damit wir rauskommen aus unserer maßlosen Ich-Besessenheit, damit wir eigentlich nicht mehr ausgeliefert sind an die Sünde, damit wir endlich Hoffnung haben, die standhält, auch angesichts der tiefsten Tiefe des Menschseins. Deswegen wollte Gott, dass sein Sohn diesen Weg bis zum Ende geht. Der Karfreitag zeigt uns, wir haben keinen Gott, der uns Feind ist und der dann ein Opfer braucht zur Genugtuung. Wir haben einen Gott, der uns liebt und der lieber sich selbst opfert als uns. Amen.